Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Staatsversagen. Der BSI-Sicherheitskongress setzt auf mehr zivilgesellschaftliches Engagement. Prioritätenfrage. Die Folgen digitaler Angriffe werden noch immer massiv unterschätzt. Offenes Modell. OpenGPTX soll KI-Sprachtechnologien für die ganze EU bereitstellen. Und das digitale Logbuch. Traumfänger.
Wir sind nicht die digitalen Deppen. Das will ich ausdrücklich sagen.
Na, das waren drastische Worte von Arne Schönbohm, dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, dem BSI. Formuliert hat er sie am Dienstag dieser Woche während einer Podiumsdiskussion über Cybersicherheit auf dem 18. Deutschen IT-Sicherheitskongress, der vom BSI auch veranstaltet wird. Zur Eröffnung hatte BSI-Präsident Schönbohm noch darauf hingewiesen, dass der bis zum Jahr 2021 im zweijährigen Rhythmus stattfindende IT-Sicherheitskongress jetzt jährlich durchgeführt werde, um damit auf die angespanntere Bedrohungslage reagieren zu können. Wie ist Schönbohms Diktum von den digitalen Deppen einzuordnen, Peter Welchering?
Das hat der BSI-Präsident während einer Podiumsdiskussion geäußert, auf der viel von digitalen Defiziten in Deutschland die Rede war. Und da wollte er wohl offensichtlich gegenhalten. Und auf dem IT-Sicherheitskongress ist übrigens so oft wie noch nie zuvor von der Notwendigkeit eines Neustarts der IT-Sicherheitspolitik die Rede gewesen. Ja, und da wollte der Behördenchef vermutlich auch dem seiner Behörde vorgesetzten Bundesinnenministerium ein bisschen zu Hilfe kommen. Denn vom IT-Sicherheitsgesetz 2.0 bis hin zu völlig zersplitterten Zuständigkeiten ist ja das Innenministerium in den Fokus der Kritik der Sicherheitsspezialisten geraten. Also egal ob SolarWinds, Log4j, digitaler Angriff auf die Energieversorgung oder auf Landkreise, die dann wochenlang, teilweise monatelang lahmgelegt waren. Die IT-Sicherheitslage in Deutschland ist verheerend. Und dagegen wollte die BSI-Leitung auf diesem Sicherheitskongress ein anderes Narrativ setzen. So in der Art, ja, die Bedrohung ist groß, aber wir sind doch sehr gut und wir schaffen das. Und das Kongressmotto, demzufolge Cybersicherheit Chefin und Chefsache sei, dieses Motto sollte das eben noch verstärken. Dazu hatte sich BSI-Chef Schönbohm die Unterstützung der Politik geholt. Denn von Andreas Pinkwart, dem NRW-Wirtschaftsminister, Boris Pistorius, dem niedersächsischen Innenminister, Markus Richter, dem Beauftragten der Bundesregierung für Informationstechnik, bis hin zu Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte er Deutschlands Prominenz auf den Kongress geholt, politische Prominenz. Und die hat unisono das Narrativ vorgetragen, dass Deutschland insgesamt in Sachen IT-Sicherheit ganz gut aufgestellt sei. Wo die neue Ampelregierung nun etwas verändern will, neue Schwerpunkte setzen will, da wolle man eben einfach noch besser werden, betonte Innenministerin Nancy Faeser.
Naja, und es verwunderte auch nicht, dass die noch amtsfrische Innenministerin eine Menge Ankündigungen mit im Kongressgepäck hatte. Die haben wir zusammengestellt.
Cybersicherheit ist Chefin und Chefsache. Klarer kann man das nicht sagen. Ich finde dieses Kongressmotto sehr treffend und möchte es auch unterstreichen. Die Cybersicherheitsarchitektur nachhaltig zu stärken, digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit zu gewährleisten, das sind zentrale Ziele der neuen Bundesregierung.
So eröffnete Bundesinnenministerin Nancy Faeser den IT-Sicherheitskongress. Und damit wollte sie nach dem Regierungswechsel auch eine Art Neuanfang, einen Neustart ankündigen.
Nicht erst die Corona-Pandemie hat gezeigt, die Vernetzung und Digitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung sind elementarer für unsere moderne Gesellschaft. Dabei ist die Digitalisierung ganz klar eine Querschnittsaufgabe. Damit sie gelingt, müssen alle Behörden des Bundes, der Länder und der Kommunen intensiver zusammenarbeiten. Die alten Silos müssen wir endlich überwinden.
Deshalb soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch ausgebaut werden. Aber anders als von vielen Sicherheitsexperten im Bundesinnenministerium bislang gedacht.
Wir wollen das BSI zu einer Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis ausbauen und damit die föderale Zusammenarbeit erheblich verbessern. Bislang ist uns die Zusammenarbeit vielfach nur im Einzelfall im Wege der Amtshilfe möglich. So können wir künftig Doppelstrukturen vermeiden und stattdessen die Strukturen der Länder und des Bundes sinnvoll aufeinander abstimmen.
Damit erhält das BSI wesentlich mehr Kompetenzen, um nach digitalen Angriffen sowohl in den Ländern als auch in den Kommunen direkt an der Schadenseingrenzung und Beseitigung zu arbeiten. BSI-Präsident Arne Schönbohm will dabei auch die Zusammenarbeit und Vernetzung mit zivilgesellschaftlichen Organisationen verstärken. Er bezog sich dabei vor allem auch auf den Chaos Computer Club. Ob allerdings die Innenministerin und ihre nachgeordnete IT-Sicherheitsbehörde Forderungen zivilgesellschaftlicher Gruppen nach einer Meldepflicht für digitale Sicherheitslücken berücksichtigen werden, das ließ Nancy Faeser offen. Sie kündigte lediglich ein ziemlich allgemein gehaltenes dreistufiges Schwachstellenmanagement an, das zügig entwickelt werden soll.
Mit dem Ziel, einen verantwortungsvollen Umgang mit Sicherheitslücken sicherzustellen. Wir werden dafür sorgen, dass Hersteller für Schäden haften, die fahrlässig durch Schwachstellen in ihren Produkten verursacht werden. Und wir werden der IT-Sicherheitsforschung ermöglichen, Schwachstellen in einem verantwortlichen Verfahren legal identifizieren und melden zu können. Dabei gilt, jede Schwachstelle, die geschlossen wird, macht den digitalen Raum für uns alle sicherer.
Für besondere Aufmerksamkeit sorgte die Ankündigung, dass BSI-Mitarbeitende die Ukraine unterstützen werden. Faeser führte aus:
Auf internationaler Ebene macht vor wenigen Wochen ein Defacement-Angriff auf Webseiten zentraler Institutionen der Ukraine Schlagzeilen. Die Angreifer missbrauchten diese Seite für Falschmeldungen und Warnungen an die ukrainische Bevölkerung. In der aktuellen Lage ist ein solches Vorgehen in der Ukraine hochgefährlich. Wir haben der Ukraine deshalb konkrete Hilfe angeboten. Das BSI ist bereit, aus Deutschland heraus bei der Aufklärung des Cyberangriffs und der Stärkung der Resilienz ukrainischer Systeme zu helfen. Wenn die Ukraine dies wünscht, stehen unsere Expertinnen und Experten bereit.
All diese Ankündigungen aus dem Bundesinnenministerium sind auf dem Kongress sehr unterschiedlich bewertet und diskutiert worden. Welche fand denn den größten Zuspruch, Peter?
Ganz klar das Vorhaben, das BSI zu einer Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis auszubauen. Denn damit würde ein ganz klein wenig das Kompetenzgestrüpp in Sachen IT-Sicherheit gelichtet. Das BSI könnte immer sofort, ohne große Amtshilfe ersuchen, abwarten zu müssen, nach einem digitalen Angriff oder etwa bei der Beseitigung von Sicherheitslücken tätig werden. Wie hier allerdings dann zivilgesellschaftliche Gruppen eingebunden werden sollen, das ist bisher noch völlig unklar. Nur eine Warnung gab es eben hier auch schon ganz deutlich. Der Staat darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen, wenn es darum geht, die Folgen digitaler Angriffe zu beseitigen. Und das kann er eben nicht allein den zivilgesellschaftlichen Gruppen überlassen. Und bisher haben sich die Sicherheitsbehörden und das BSI in dieser Angelegenheit ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Einen weiteren Punkt übrigens haben viele Sicherheitsexperten mit großer Skepsis aufgenommen, nämlich das neue Schwachstellenmanagement.
Dabei ist doch aber eine während der vergangenen Monate oft geäußerte Forderung nach mehr Rechtssicherheit für die Sicherheitsforscher, wenn die eine Sicherheitslücke aufgespürt haben, in den Maßnahmenkatalog mit aufgenommen worden.
Das ist auch durchaus positiv vermerkt worden. Allerdings sagen da nicht gerade wenige Sicherheitsforscher, lass uns da erstmal den konkreten Text eines Gesetzesentwurfs abwarten. Und das gilt auch für das Schwachstellenmanagement der Sicherheitsbehörden. Bisher haben Nachrichtendienste und Militärs mit dem Verweis, dass sie eine Sicherheitslücke für ihre Zwecke benötigen, nämlich immer ein effektives Schwachstellenmanagement verhindern können. Ob die neue Bundesregierung das ändern wird, das ist eben die große Frage. Und mit dem Schwachstellenmanagement ist es auch nicht getan. Häufiger werden ja inzwischen Seitenkanalattacken auch genutzt und die treten auch öfter auf. Und häufiger werden beispielsweise auch Angriffe über Social Engineering vorgetragen. Alle diese digitalen Angriffe, die werden von Behörden und Unternehmen noch massiv unterschätzt.
Sind denn da konkrete Maßnahmen auf dem Kongress diskutiert worden?
Ja, und zwar ganz unterschiedlicher Art. Technischer Art, aber was etwa Social Engineering angeht, da haben Verbraucherschützer, Softwareunternehmer und Sicherheitsexperten gleich in mehreren Podien auf dem Kongress darauf aufmerksam gemacht, dass die in den Schulen bisher vermittelte IT-Kompetenz bisher einfach nicht ausreicht. Wer IT-Zusammenhänge nicht einordnen kann, der ist natürlich auch für Phishing-Attacken aller Art leichter anfällig. Und dass von Behörden und von Unternehmen digitale Angriffe noch immer massiv unterschätzt werden, das werden wir letztlich auch nur durch bessere Aufklärung erreichen können. Nadine Nagel vom BSI hat ja die Vermutung geäußert, dass hier leider in viel zu vielen Fällen nur Lernen durch Schmerz erfolgreich sei und wir das dringend ändern müssten. Und da hätten wir eigentlich auch schon die Leitthemen für den nächsten BSI-Kongress 2023.
Über den IT-Sicherheitskongress des BSI und die aktuelle IT-Sicherheitspolitik sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation.
Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Vorstellung ist für alle Textarbeitende, vor allem für Journalistinnen und Journalisten, ein bisschen gruselig. KI-Sprachmodelle sind mittlerweile so gut, dass ihr Output auf den ersten Blick kaum von Texten, die von Menschen geschrieben wurden, zu unterscheiden sind. Besonders dann, wenn es inhaltlich um wiederkehrende Sachverhalte geht, dann sind KI-geschriebene Berichte durchaus brauchbar und vor allem preiswert. Das dämmerte auch den letzten Zweiflern, als vor anderthalb Jahren das Sprachmodell GPT-3 des kalifornischen KI-Unternehmens OpenAI vorgestellt wurde und wegen seiner Präzision verblüffte, die auf dem Training mit Milliarden von gelernten Datensätzen beruht. Doch GPT-3 hat aus europäischer Sicht auch Nachteile. Zum einen ist es eine Blackbox, deren genaue Modellstrukturen nicht veröffentlicht werden, und zum anderen ist es auf die englische Sprache optimiert. Deshalb geht nun OpenGPTX an den Start, das von etlichen Forschungsinstitutionen und Unternehmen im Rahmen des europäischen Gaia-X-Projektes betrieben wird. Darüber sprach ich mit dem KI-Experten René Jäkel vom Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen an der TU Dresden.
Also GPT steht für Generative Pre-trained Transformer, das X für die Generation. Und wie der Name schon sagt, bedeutet das, man hat also ein Modell trainiert, also pre-trained auf dem Input, was eine Übersetzung des Input in einen Output liefert. Das heißt, man möchte Vorhersagen machen, wie für eine Fragestellung eine mögliche Antwort aussehen kann. Und für Natural Language Processing macht man das schon für eine gewisse Zeit und eben letztes Jahr wurde eine neue Variante mit dem GPT-X als 3, also sozusagen mit der dritten Generation, veröffentlicht. Und die stellt nun mal eine neue Klasse dar von solchen Modellen, um Vorhersagen leisten zu können.
Wie sieht das praktisch aus? Was soll man mit GPT-X machen können?
Also Sie können zum Beispiel eine Frage an dieses Modell stellen und das Modell liefert Ihnen eine Erklärung. Und das ist nicht nur eine einfache Antwort, sondern Sie können mit wenigen Worten, mit wenigen vielleicht Textbausteinen richtigen Text erzeugen. Und der Text gibt Ihnen dann eine Beschreibung der Bedeutung, im idealen Fall der Bedeutung von Ihren Inputdaten. Man kennt das vielleicht schon, es wird ja auch schon verwendet, zum Beispiel KI. Heutzutage generiert er schon Text, zum Beispiel für Sportnachrichten wird das verwendet. Wenn die immer relativ ähnlich sind, kann man diese Ähnlichkeit nutzen, um eben mit neuen Informationen neue Texte zu erzeugen. Bei diesen komplexen Sprachmodellen hat man nun den Vorteil, dass man das unabhängig von dem Input machen kann, also unabhängig von dem eigentlichen Sinn, also für verschiedene Domänen, sagt man, also für verschiedene Anwendungsgebiete. Man muss das Modell nicht mehr auf einen Anwendungsfall trainieren, sondern man kann große Sprachmodelle für unterschiedliche Anwendungsfälle verwenden.
Bedeutet das also, dass ich ein Sprachmodell, was zum Beispiel mit Informationen aus der Sportwelt, Sie haben das ja eben als Beispiel eingeführt, hat, trainiert ist, das kann ich dann aber auch mit Fragestellungen aus der Medizin konfrontieren?
Die Idee ist, mit Daten aus unterschiedlichen Anwendungsgebieten zu trainieren. Also man benutzt sozusagen Internetdaten, also viele Downloads aus dem Internet oder von Wikipedia oder von wirklich speziellen Dokumenten aus der Medizin und so weiter und steckt das jetzt alles in ein großes Modell. Und dann kann man beliebige Fragen damit beantworten.
Schon vor einem Jahr wurde das Sprachmodell GPT-3 vorgestellt von einem privaten Unternehmen und die Welt war erstaunt, dass Maschinen eben halt schon Texte generieren können, die sich von menschengeschriebenen Texten nur schwer unterscheiden lassen. Was ist jetzt der Unterschied, den GPT-X machen soll zu diesem bereits vorgelegten Sprachmodell GPT-3?
Wir werden natürlich diesen Ansatz aufgreifen. Wir wollen sozusagen, das X steht hier für eine beliebige nächste Generation, sage ich mal, oder für Zwischengenerationen. Innerhalb dieses Projekts wollen wir uns damit beschäftigen, neben diesem GPT-3-Modell eben auch verschiedene andere Sprachmodelle für andere Sprachen oder für mehrere Sprachen gleichzeitig zu trainieren. Das wird eine Aufgabe sein innerhalb des Projektes. Aber eben auch die Grenzen auszuloten, ob wir sozusagen über 3 hinausgehen können innerhalb dieses Projekts oder eben Mittel zur Verfügung stellen, damit sozusagen die Projektpartner oder neue Partner das zukünftig weiterentwickeln können. Also das X steht sozusagen jetzt nicht hier für eine nächste Generation in dem Sinne nur, sondern eben auch für beispielsweise andere Modelle, die mit mehreren Sprachen umgehen können, beispielsweise.
GPT-X, kann man das auch verstehen als europäische Antwort auf das amerikanische Sprachmodell GPT-3?
Ja, das ist eine der größten Motivationen hinter diesem Projekt, hier eine europäische Initiative entgegenzustellen. GPT-3 ist ein englischsprachiges Modell und im europäischen Kontext kann man das sicherlich verwenden. Wir wollen aber auch gerade mit der europäischen Sicht hier ein Modell generieren, was unter Umständen vielleicht nicht alle, aber zumindest mehr europäische Sprachen auch verarbeiten kann. In der Forschung ist die englische Sprache sehr, sehr gut untersucht. Vielleicht Deutsch ist auch noch ganz gut, aber dann gerade auch für die kleineren Länder ist es durchaus schwierig, ein Modell selbst zu trainieren bzw. zu finden, was den Spezifika der jeweiligen Sprache auskommt. Und das Feld wollen wir hier untersuchen und das als europäische Lösung der Forscher-Community oder allgemein der Community zur Verfügung stellen.
Was bedeutet das denn an Aufgaben ganz konkret? Was muss da getan werden? Welche Forschungsaufgaben stehen ganz konkret an?
Wir beschäftigen uns auf verschiedenen Ebenen jetzt mit diesen verschiedenen Forschungsfragen. Das ist zum einen natürlich die Auswahl der zur Verfügung stehenden Datenquellen. Also nicht in jeder Sprache hat man beispielsweise beliebig viele Daten. Da ist es natürlich wichtig, jetzt eine Auswahl zu treffen. Das ist der eine Punkt. Die nächsten konkreten Schritte sind natürlich jetzt, ein eigenes Modell zu trainieren für das Projekt, das auch den Projektpartnern zur Verfügung zu stellen, um darauf auch Tests für die Anwendungsgebiete, die wir im Projekt haben, durchführen zu können. Also wie gut ist das Modell, wie viele Parameter muss man sozusagen haben, um eine gewisse Vorhersagegüte in dem Modell zu haben und so weiter. Also das konkret auszuprobieren. Da steht jetzt die Mehrsprachigkeit erstmal noch gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern erst einmal die Umsetzung, wie man das trainiert. Und es ist ja ein sehr hoher Aufwand notwendig, solche komplexen Sprachmodelle zu trainieren. Das sind die nächsten konkreten Schritte. Und dann eben auch die Umsetzung innerhalb des Konsortiums, wie das in so einer föderierten Infrastruktur funktionieren kann.
Kommen wir mal zur praktischen Umsetzung von GPT-X. Bei GPT-3 ist es ja so, dass das ein Cloud-Dienst ist, der bestimmte Schnittstellen vorhält. Man bespielt diese Schnittstellen und bekommt ein Ergebnis. Aber was in der Cloud passiert, wie GPT-3 zu Ergebnissen kommt, ist Blackbox. Wie soll das bei GPT-X aussehen? Soll das auch eine Schnittstelle sein, die innerhalb des großen europäischen Cloud-Projektes Gaia-X erreichbar ist und wo man eben halt die Schnittstelle bespielt und dann Ergebnisse zurückbekommt?
Also da gibt es zwei Ebenen. Das Projekt heißt der Open GPT-X. Also wir werden auch mindestens eins dieser großen Sprachmodelle veröffentlichen, also auch wieder der Community zurückgeben, dass man direkt mit dem Modell interagieren kann, also nicht nur mit einer Schnittstelle, mit einer API, um da Anfragen zu generieren. Der zweite Aspekt ist, wir werden Gaia-X-konforme Dienste entwickeln, wir nennen das Sprachdienste, Gaia-X-kompatible Sprachdienste, die man nutzen kann oder die in verschiedenen Use Cases genutzt werden können von KMUs, von Forschenden, vielleicht auch von der interessierten Öffentlichkeit. Und das alles eben in diesem Rahmen, den Gaia-X uns vorgibt, um sozusagen diese Nachnutzung machen zu können. Wichtig ist hierbei die Transparenz, also das Modell soll verstanden werden können, wie wir zu diesem Modell kommen, dass da eine gewisse Transparenz gewährleistet ist, aber auch welche Daten wurden verwendet, damit auch reproduziert werden kann, was dieses Modell sozusagen dann wieder an Vorhersagen liefert, denn das ist ja immer abhängig von den Daten, mit denen es generiert wurde. Aber eben auch die Nachnutzung soll sichergestellt werden über solche Dienste bzw. Vorschriften, wie solche Sprachdienste realisiert werden können. Und die können dann von verschiedenen Akteuren aufgenommen werden, beispielsweise im kommerziellen Kontext oder eben im Forschungskontext.
Kommen wir nochmal zu dem Aspekt, dass Sie auch das Modell offen gestalten wollen, dass also Anwenderinnen und Anwender, Programmiererinnen und Programmierer auch auf das Modell zugreifen können. Was bedeutet das konkret? Können Sie das Modell für Ihre Zwecke verändern? Können Sie dann ein eigenes Sprachmodell daraus generieren, was nur für Ihre Anwendung läuft? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also das könnte man tun. Man kann das zum Beispiel nachtrainieren auf spezielle Anwendungsgebiete. Man kann es vielleicht sogar mit neuen Daten erweitern. Das ist möglich. Allerdings sind diese Sprachmodelle sehr groß und recht komplex. Also der Rechenaufwand dafür ist durchaus nicht unbedingt klein. Man braucht da schon einen Zugang zu einer Infrastruktur, um damit auch so, sozusagen ein ein erweitertes Training oder ein Nachtrainieren durchführen zu können. Es bringt ja auch eine gewisse Größe mit sich, also man muss es bearbeiten können. Aber prinzipiell ist es möglich, man kann es dann auf spezielle Daten oder mit Daten, die das Modell vorher noch nicht gesehen hat, beispielsweise aus einer neuen Anwendungsdomäne oder aus dem Ingenieurswissenschaften oder aus einem beliebigen Anwendungsfall nochmal selbst nachtrainieren.
Und würde das dann auch für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen oder würde das nur für denjenigen zur Verfügung stehen, der es nachtrainiert hat?
Das ist eine gute Frage. Das haben wir jetzt noch nicht geklärt im Abschluss. Wir wollen es veröffentlichen. Zumindest wird es der wissenschaftlichen Community zur Verfügung stehen. Und ich denke, das ist dann eher eine Lizenzfrage, ob man das eher kommerziellen oder eher öffentlichen Partnern zur Verfügung stellt. Das haben wir jetzt noch nicht abschließend geklärt.
Nun startet ja GPTX als europäisches Forschungsprojekt. Sie haben eben gerade auch beschrieben, dass man dafür Infrastruktur braucht. Man braucht Rechenzeit vor allen Dingen auch. Wer wird GPTX in dieser Projektphase betreiben und wird es für alle zugänglich sein?
Also innerhalb der Projektphase werden wir jetzt verschiedene Infrastrukturanbieter zusammenbringen. Das ist einmal das Forschungszentrum Jülich mit dem HPC-Ressourcen. Dann hier in Dresden betreiben wir auch einen Rechencluster, einen Supercomputer für KI-Anwendungen. Den bringen wir in das Projekt mit ein. Und es gibt auch kommerzielle Partner, die ihre Cloud-Infrastrukturen in das Projekt einbringen. Und wir werden darüber diese föderierte Infrastruktur realisieren, die dann in dem Projekt genutzt werden kann. Innerhalb des Projektes wird das erstmal in erster Linie für die Forscher innerhalb des Projekts auch verfügbar sein. Aber auch über Forschungskooperationen kann ich mir gut vorstellen, hier den Zugang auch für andere Forschergruppen zur Verfügung zu stellen. Und wir werden dann als ein Ergebnis in dem Projekt unsere Erfahrung auch natürlich veröffentlichen, wie man das erweitern kann. Denn davon lebt ja Gaia-X, wie zukünftige Parteien in diesem Ökosystem beitragen, um ihre Ressourcen beispielsweise einbringen zu können und das auch effizient zu gestalten.
Über den Projektstart für das europäische KI-Sprachmodell OpenGPTX sprach ich mit René Jäkel von der TU Dresden.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 28597.
Catch your dreams before they slip away. Na schön. Hat Marianne Faithfull gesungen in Ruby Tuesday. Halt deine Träume fest, bevor sie entschwinden. Denn lose your dreams and you will lose your mind. Wer seine Träume verliert, verliert sich selbst. Ja, catch your dreams. Geht halt bloß nicht. Als Kind hat man ja geglaubt, das liegt daran, weil ein Traum ist wie so ein Film im damals neuen Fernsehen. Der ist weitergelaufen, auch wenn man sich das Biesel nur wirklich nicht mehr hat verkneifen können und rausgemustert aufs Klo. Dann war man draußen. Hat vielleicht das Spannendste verpasst und ist nicht mehr mitgekommen. Denn Filme laufen, auch wenn man nicht guckt, sondern bieselt. Und bei Träumen hat man gedacht, ist's genauso. Die gehen weiter, auch wenn man nicht träumt. Wie man sich halt die Welt so erklärt als Kind. Jahrzehnte ist das her. Heute kommt kein Kind mehr auf so komische Ideen, weil heute alles ganz anders ist. Sendung verpasst? Ist im linearen Fernsehen kein Problem. Und dann kommt der Hinweis auf die Mediathek. Da gibt's Filme on demand. Jederzeit kann man da alles gucken. Und wenn man nicht mitgekommen ist, zurückspringen oder nochmal von vorne schauen. Wäre schön, wenn das bei Träumen auch ginge. Man könnte eine Playlist seiner schönsten Träume zusammenstellen und dann auf Wiederholung gehen. Wiederholung in der Endlosschleife. Oder wenn man seinen Traum wenigstens auf einem Selfie festhalten könnte. Und das dann auf Social Media posten. Ja. Geht nicht. Träume kann man nicht festhalten. They just slip away.
Digitales Logbuch. Name Killer Achim. File closed.
Letzte Woche hatten wir noch über den Ransomware-Angriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld berichtet und der Katastrophenfall, der wurde jetzt aufgehoben. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Infolge des Ransomware-Angriffs auf die Kreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld wurde am 9. Juli 2021 der Katastrophenfall ausgerufen. Mehrere Server des Landkreises waren mit einer Ransomware infiziert worden. Dabei wurden Daten verschlüsselt. Nach Zahlung eines Lösegelds sollten diese dann wieder freigegeben werden. Der Landkreis lehnte die Geldzahlung aber ab und konnte daraufhin etliche Dienstleistungen nicht mehr erbringen. Nach mehr als einem halben Jahr hat Landrat Andi Grabner, CDU, diese Woche den Katastrophenmodus für beendet erklärt. Die neu aufgebauten IT-Strukturen stellen demnach die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung in großen Teilen wieder her.
Polens Rechnungshof meldet mehr als 6000 Pegasus-Spähangriffe.
Polens oberste Kontrollkammer NIK ist nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Jahren mehr als 6000 Mal das Opfer versuchter Online-Angriffe mit der umstrittenen Pegasus-Spähsoftware geworden. Betroffen seien mehr als 500 Geräte, erklärte die NIK am Freitag und bestätigte damit polnische Medienberichte.
Das Bundesverfassungsgericht stärkt die Persönlichkeitsrechte im Internet.
Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast hat mit einer Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht wegen Hasskommentaren bei Facebook einen Erfolg erzielt. Das Gericht hob Entscheidungen vorhergehender Instanzen auf. Künast will erreichen, dass Facebook ihr die Daten mehrerer Nutzer zugänglich macht, damit sie gegen diese gerichtlich vorgehen kann. Das vorangegangene Urteil am Berliner Kammergericht war bundesweit auf Empörung gestoßen. In 10 von 22 Fällen wurde Künast der Anspruch auf Auskunft verweigert. Das Bundesverfassungsgericht entschied nun, dass die betreffenden Facebook-Kommentare noch einmal geprüft werden müssten.
Phishing-Opfer bekommen von der Bank den Schaden nicht voll ersetzt.
In Bayern ist eine Frau vor Gericht mit der Forderung gescheitert, von ihrer Bank den vollen finanziellen Schaden von gut 20.000 Euro nach einem Hackerangriff ersetzt zu bekommen. Das Landgericht München II entschied, sie habe fahrlässig gehandelt und schlug einen Vergleich vor. Einen vergleichbaren Fall hat es laut Landgericht bislang an keinem anderen deutschen Gericht gegeben.
Der Meta-Konzern verliert knapp ein Viertel seines Börsenwertes.
Das soziale Netzwerk Meta, früher Facebook, hat am Donnerstag 251 Milliarden US-Dollar an Börsenwert eingebüßt. Nach Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg ist dies der größte Verlust an Marktkapitalisierung an einem Tag, den je ein Unternehmen erlebt hat. Bei Meta leidet der bei weitem wichtigste Umsatztreiber Facebook unter der Konkurrenz durch die Video-App TikTok. Facebook gewann im vergangenen Quartal erstmals kaum neue Nutzer.
Weibliche Service-Roboter kommen in Hotels besser an als männliche.
Obwohl Roboter eigentlich geschlechtslos sind, scheint es zumindest im Servicebereich trotzdem eine Rolle zu spielen, ob sie weiblich oder männlich wirken. Das ist das Ergebnis einer Studie im International Journal of Hospitality Management. Demnach übertragen Menschen geschlechtsspezifische Stereotypen auch auf humanoide Roboter mit künstlicher Intelligenz.
Sternzeit, 5. Februar. Kein Pressezugang zu Orion auf der Großrakete. Derzeit lebt der Saarländer Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation. Zu seinem für Ende Oktober geplanten Start reiste eine Delegation an, in der Politik, Raumfahrtagenturen und verschiedene Medien vertreten waren. Einige Bundestagsabgeordnete sowie Vertreter der Führung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und der ESA besichtigten bei dieser Gelegenheit das Kennedy-Weltraumzentrum. Sie twitterten munter Bilder der Besuchergruppe vor der Startrampe der Falcon 9-Rakete. Zudem ging es in die riesige Montagehalle, in der das Space Launch System für den Erstflug vorbereitet wird. Mit dieser neuen Großrakete der NASA soll das Orion-Raumschiff Richtung Mond starten. An Orion sind NASA und ESA beteiligt. Sich anzusehen, was mit Steuergeld aus Deutschland und Europa gebaut wird, blieb den mitreisenden Journalisten verwehrt. Das liegt auch an einer eher restriktiven Haltung der NASA gegenüber ausländischer Presse. Allerdings gab es Zeiten, in denen die Vertreter von Politik und ESA dort ihren Einfluss nutzten, um auch Journalistinnen und Journalisten aus Europa die Türen zu öffnen. Derzeit ist man dazu offenbar nicht in der Lage. Oder findet es nicht mehr wichtig. Selbst per Twitter und Facebook die Geschichten zu verbreiten, erscheint vielleicht verlockend. Dabei wäre es bei aller Raketenbegeisterung durchaus angemessen, auch kritischen Beobachtern Zugang zu gewähren. Mondflüge kosten Mondpreise. da hat die Öffentlichkeit einen unabhängigen Blick verdient.
Gepflegten Streit mit Kultur gibt es gleich nach den Nachrichten bei Streitkultur. Zu alt, um woke zu sein, das ist heute das Thema. Das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber sagt auf Wiederhören.